die Erfahrung der Philosophen und Philosophinnen. Ja, das war das Problem bei den Titeln. Mit großem I wollte ich es nicht schreiben, im Titel. Herzlich willkommen. Der Titel lautet vollständig die Erfahrung der Philosophen zum Konflikt zwischen philosophischen und wissenschaftlichen Erkenntnismodellen. Es gibt zwei Gründe, warum ich mich sozusagen entschuldigen muss. Das eine ist, es ist ein 20-minütiger Vortrag. Das heißt, ich werde eine These versuchen zu belegen und zu begründen. Aber die vielen Differenzierungen werde ich nicht anbringen können. Dafür verweise ich Sie auf das Buch, 400 Seiten. Das hat einen Grund, warum es so dick wurde. Und das Zweite ist, wenn man schon von einem Konflikt im Titel redet zwischen philosophischen und wissenschaftlichen Erkenntnismodellen, führt das bei so einem Vergleich automatisch dazu, dass man unter Umständen Schulen, die normalerweise als sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, eher das Gemeinsame herausarbeitet, weil jetzt die philosophischen Schulen eher in Gegensatz gesetzt werden zu den nicht-philosophischen Wissenschaften, also den Naturwissenschaften oder auch Sozialwissenschaften. Dabei geht es mir, wie gesagt, darum, vor allem mal die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, was könnte das Spezifische des philosophischen Erkenntnismodells sein, wenn man jetzt die Geschichte betrachtet. Das ist deswegen für mich ein wichtiges Problem, weil, wie ich erfahren habe, in interdisziplinären Kooperationen, Zusammenarbeiten, wird man oft mit der Frage konfrontiert, was eigentlich das Spezifische der Herangehensweise jetzt der Philosophie an ein Problem ist. Das wird dann sehr oft auch noch unterlegt mit Problemen in der konkreten Zusammenarbeit, wenn man als Philosoph eine Methode hat, die sich mit einer Methode der Sozialwissenschaften oder der Naturwissenschaften schlägt. Und ich möchte zeigen, wie auf einer Ebene dieser Konflikt unvermeidbar ist. Zum Einleitung möchte ich einfach dieses Bild zeigen. Das 16. Jahrhundert, den genauen Kontext ist nicht so wichtig, weil das ist ein Bild, ein Buch aus von Petrarch, aus einer französischen Ausgabe stammt, über die Weisheit. Das links ist sozusagen, weiß nicht, ob Sie das sehen können, das ist die Göttin Fortuna mit dem Glücksrad, mit verbundenen Augen, die auf einem Kugel sitzt. Die Kugel ist platziert auf einem dreieckigen, Balken, der über einem Loch platziert ist. Also sozusagen, es wird sehr demonstrativ darauf hingewiesen, nicht nur durch das Glücksrad, wo die Menschen auf und ab geschleudert werden, dass hier eine sehr labile Situation besteht, dass hier Veränderung besteht und dass das sehr negativ eigentlich konnotiert wird mit Unsicherheit und mit Blindheit. Demgegenüber, was sollte irgendwie nicht drauf sein, sitzt die Weisheit, die personifizierte Weisheit, die sozusagen nicht mit den Augen keine Augenbinde hat, dafür, und sie sitzt auf einem quadratischen, festen Sockel und sozusagen ist ein tugendhafter Sitz, wie noch darauf hingewiesen wird. Das Entscheidende ist das Speculum Sapientiae, sozusagen der Spiegel der Weisheit, in den sie blickt. Das ist deswegen wesentlich, weil diese Art von, das eigentlich ein Erkenntnismodell sozusagen darstellt in bildlicher Fassung, und deswegen habe ich das jetzt am Beginn des Vortrags genommen, das Bild. Mit einem Detail noch, der Spiegel in der Mitte ist umgeben von Planeten und dem Mond und der Sonne, was auch darauf hinweist, dass die Philosophie sich mit dauerhaften Bewegungen beschäftigt, mit dauerhaften, ewigen Dingen, wie auch eben die Planeten am Firmament, wie das damals die Auffassung noch war. Dieses Bild ist für mich deswegen interessant, weil ich glaube, Sie sind alle Philosophen, Sie werden nicht unmittelbar sich in dieser rechten Figur wiedererkennen, denke ich mir, dass Sie annehmen, dass das Ihre Art der Arbeitsweise ist und Ihre Praxis der Philosophie. Deswegen ist da ein ziemlicher Verfremdungseffekt enthalten, den ich aber nutzen möchte, weil in diesem Modell, dass jemand in einen Spiegel schaut und sich anschaut und dadurch Wahrheit und Weisheit bekommen will, ist ein Erkenntnismodell, das seit der Antike immer wieder in der Philosophie als Modell aufgetaucht ist. Ich möchte das mit drei Zitaten historisch belegen. Bei Seneca: die Vernunft stelle Fragen durch die Sinnesempfindungen angeregt, und indem sie von da einen Ausgangspunkt gewinnt, kehre sie in sich selbst zurück. Das heißt, diese Umkehr der Seele, die für Historiker natürlich auch sehr relevant war. Ein zweites Zitat von Boethius aus dem Mittelalter: Wer nach Wahrheit trachtet mit tiefgründigem Geist und sich nicht täuschen lassen möchte durch Irrweg, der muss ins eigene Innere tief hineinleuchten. Sein weitgespanntes Streben muss er eindämmen und lehren seine Seele, was sie erstrebt draußen, dass sie versteckt ihr eigenes Inneres bereits besitzt. Und in der Neuzeit ein Zitat von Kant, das bekannte Aufklärungszitat: Selbstdenken heißt den obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst, das ist in seiner Vernunft zu suchen. Und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung. Gut. Man kann, wenn Sie jetzt sozusagen die Praxis, die dahinter steht, wenn man die verdeutlichen will, an einem Beispiel, dann will ich das sozusagen am bekanntesten Beispiel der sokratischen Gespräche verdeutlichen. Ich erinnere Sie daran, wenn man Platons Dialoge liest, gibt es eine Rolle in den Dialogen, die, wie soll man sagen, die unattraktivste Rolle auf den ersten Blick ist, nämlich der Gesprächspartner von Sokrates, die eigentlich nur immer sagen: Ja, Sokrates, jawohl, Sokrates, du hast dir recht, Sokrates, und ab und zu geben sie doch Widerstand dagegen an. Aber diese Methode, dass Sokrates darauf beharrt in den platonischen Dialogen, dass er nicht Ja oder Nein sagt, dass er nicht sagt, was er denkt, delegiert diese Art von Entscheidung an den Gesprächspartner, und der Gesprächspartner kann dann eben nur in sich selbst nachfragen, ob jetzt das, was gesagt wurde von Sokrates, ob das Argument irgendwie mit der Gewissheit, mit der inneren Gewissheit, die eigene Seele dem Gesprächspartner anbietet, ob das übereinstimmt. Dieses Modell, das kann ich noch mit ein paar Beispielen verdeutlichen, also nicht Beispielen, sondern an Formulierungen, um sich daran zu erinnern, was für eine Art von Erkenntnismodell das ist. Es ist ein Erkenntnismodell, das in der Gewissheit versucht, die Wahrheit zu finden. Das heißt, die fragt sich, ein Argument wird präsentiert, und ist dieses Argument, wird das sozusagen mit der eigenen Gewissheit in irgendeiner Weise, stimmt das überein oder stimmt das nicht überein? Und der Vorgang der Untersuchung, der philosophischen Untersuchung, hängt davon ab, ob jemand Ja sagt oder nicht. Also wenn ein Gesprächspartner nicht zustimmt, dann muss sozusagen die Untersuchung gestoppt werden. Das führt dazu, dass so eine Formulierungen und Selbstbeschreibungen in der Philosophie von der Antike her bis heute immer sehr üblich sind, dass man davon spricht, von dem für uns Gewissen auszugehen, um zum an sich Gewissen fortzuschreiten, also an den Gewissheiten zu arbeiten und den eigenen Seele zu verändern, die Seele zu reinigen. Bei Plato natürlich die ganzen Metaphoriken vom Dunkeln ins Licht, also die Höhlenmetaphorik. Die Umkehr und die Metastrophe der Seele muss bewirkt werden. Man muss in sich eben umkehren, wie das bei der Spiegelmetaphorik ist, um sich in sich selbst zu vertiefen und dort die Wahrheit zu suchen. Oder bei Aristoteles ist das das für uns Gewisse zum An-sich-Gewiss. Warum ist dieses Erkenntnismodell für die Philosophie so interessant? Ich denke mal, das kann man in vier Punkten nennen. Erstens, indem man davon ausgeht, dass jeder Mensch zustimmen muss den einzelnen Argumenten eines Philosophen, ist damit gesichert, dass die Wahrheiten der Philosophie universelle Wahrheiten sind. Es sind Wahrheiten, die man sozusagen allen Seelen des Menschen, also wenn man jetzt diese antike Formulierung der Seele verwendet, zumuten kann und wo jeder dazu etwas sagen kann. Zweitens, es bietet ein Wissen, das innere Autonomie anbietet, weil jeder Mensch es für sich selbst, diese Übung, machen kann. Jeder Mensch ohne fremde Instrumente, ohne Messinstrumente, einfach nur da sitzen kann und sich überlegen kann, ist das jetzt wahr oder nicht wahr, führt es dazu, dass man nicht abhängig wird von anderen. Man hat sozusagen immer die Instrumente der Wahrheitsfindung bei sich selbst. Deswegen ist immer dieses Versprechen der inneren Autonomie in diesem Erkenntnismodell enthalten und damit auch die Hoffnung, dass man von äußeren Zwängen und Autoritäten dann befreit ist in dieser Erkenntnissuche. Ein vierter Punkt ist, der jetzt nicht so direkt aus dem Erkenntnismodell entspringt, aber damit doch zu tun hat, in einer gewissen Weise, ist, dass dieses Wissen, das man in sich findet, ein spezifisches Wissen ist. Es ist nicht ein Wissen, das man empirisch sozusagen auf einer Feldforschung findet, nicht ein Wissen über fremde Dinge, sondern weil es ein Wissen ist, das in der menschlichen Seele enthalten sein soll, ist es ein Wissen, das auch mit dem Menschen zu tun hat, das heißt relevant für sein Leben sein sollte, für seine Seele relevant sein sollte und deswegen soll es auch ein ja, was wir heute Orientierungswissen nennen, sein. Wenn Sie jetzt fragen, ich habe jetzt eher die antiken Formulierungen genommen von der Seele, die ja heute irgendwie nicht mehr so üblich sind. Wenn man sich auf der Ebene der Praxis anschaut und nicht der Interpretation der Praxis, dann kann ich Sie nur daran erinnern, an die Praxis des philosophischen Seminars. Allein die Tatsache, dass man in der Philosophie überzeugt ist, dass man in einem Seminar sich zusammensetzen kann, miteinander über ein Problem reden kann und so Wahrheitsfindung betreiben kann, ohne dass man hinausgeht, ohne dass man Instrumente, Messinstrumente gebraucht oder andere Dinge braucht, sondern es eigentlich nur genügt, dass Menschen sich zusammensetzen, miteinander reden, Argumente austauschen und auf diese Weise an ihren Gewissheiten arbeiten, sodass am Ende eine gewisse gemeinsame Überzeugung sozusagen übrig bleibt, bei der man sagen kann, okay, das ist jetzt Wahrheit in der Philosophie. Man kann natürlich gleichzeitig darauf hinweisen, dass es nicht nur solche Modelle gibt. Also hier dieses Vortragsmodell ist natürlich ein anderes Modell. Hier wird nicht erwartet, dass ich nach jedem Argument Sie frage, ob Sie zustimmen wie im sokratischen Gespräch und Sie müssen einem Chor sagen Ja oder Nein dazu. Also diese Art von Vergewisserung in Ihren Überzeugungen ist jetzt in diesem Vortragssetting noch nicht zugegeben, außer dann nachher in der Diskussion. Aber trotzdem, glaube ich, kann man dieses sokratische Grundmodell des Gespräches als ein Grundmodell betrachten, wie in der Philosophie mit methodisch an ein Problem herangegangen wird. Ich möchte das kurz an einem Autor verdeutlichen, wie das der an John Locke nämlich, der deswegen interessant ist, weil er eine empirische Erkenntnistheorie vertritt. Er explizit vertreten hat, dass es keine angeborenen Ideen in der Seele gibt, also gerade das Gegenerkenntnismodell bietet gegenüber der Antike. Und ich möchte zeigen, dass gerade er in der Auseinandersetzung mit der modernen Naturwissenschaft zu denselben Problemen kommt und auch dieselbe Lösung wieder, um das philosophische Erkenntnismodell sozusagen verteidigen zu können. Natural Science is acute enough, bei noch zur Information, Locke war einer der ersten Philosophen, der wirklich selbst mit eigenen Augen durch ein Mikroskop geschaut hat, wie er in Holland war. Das heißt, er damals untersucht Blut, wie Blut unter dem Mikroskop ausschaut, wie Samen von Hunden ausschaut. Und das Entscheidende an den Mikroskopen damals war, und damit setzt er sich in diesem erkenntnistheoretischen Text auseinander unter anderem, war, dass die Mikroskope eine, etwas entdecken lassen an den Dingen, die so selbstverständlich sind, was man vorher nicht wusste. Das heißt, die Gewissheiten, die man hatte, wurden da erschüttert. Also bei dem Blut war es vor allem so, die roten Blutkörperchen entdeckt und entdeckte, dass die rote Farbe des Blutes jetzt nicht deswegen ist, weil das die Flüssigkeit rot ist vom Blut, sondern einfach nur, weil die Blutkörperchen rot sind und die Flüssigkeit eigentlich ziemlich farblos dazwischen ist. Und darauf geht er ein. Also, Henry Sense is acute enough to discern the minute particles of bodies and the real constitution on which the sensible qualities depend. I doubt not, but they would produce quite different ideas in us. And that which is now the yellow color of gold would then disappear, and instead of it we should see an admirable texture of parts of a certain size and figure. Blood, to the naked eye, appears all red, but by a good microscope wherein its lesser parts appear, shows only some few globules of red swimming in the pellucid liquor, and how these red globules would appear if glasses could be found that yet could magnify them 1,000 or 10,000 times more is uncertain. Das heißt, dieses grundsätzliche Problem, das Sie hier ansprechen, ist, das heißt, die Mikroskope, die Sie hatten, erschütterten schon die Gewissheiten, von denen die Philosophen bis jetzt ausgegangen waren, wie es, was eben Gold und was Blut ist. Aber wenn man auch davon ausgeht, dass man die Mikroskope sich ja weiterentwickeln und die Instrumente immer besser werden, 10.000 Mal besser als die jetzigen werden, dann würde sich das noch einmal weiter verändern. Das heißt, dieses plötzlich mit Instrumenten ist plötzlich etwas aufgetaucht, das Beunruhigende, dass man plötzlich den eigenen Sinnesorganen nicht mehr trauen konnte. Dass man plötzlich erkannte, dass die Sinnesorgane, so wie wir die Welt sehen, hier diesen Raum sehen, uns etwas ein Bild liefern, das man im Vergleich zum Mikroskop sozusagen als Täuschung bezeichnen müsste. Glatte Flächen sind eigentlich rau und somit ist eigentlich alles, was wir sehen, nicht real im eigentlichen Sinne, jetzt im strengen Sinne. Deswegen unterscheidet dann Locke zwischen Nominal Essence und Real Essence. Der Unterschied ist eben der, die Nominal Essence of Gold, von Gold ist a complex idea the word gold stands for. Das ist sozusagen die Alltagsvorstellung von Gold, von einer gelben Metall, das eine bestimmte Härte hat und so weiter. Und dem entgegenstellt, also the real essence is the constitution of the insensible parts of the body on which those qualities and all the other properties of gold depend. And how far these two are different, though they are both called essence, is obvious at first sight to discover. Das heißt, nach der Vorstellung von Locke war das, dass man mit Mikroskop, wenn man ein Gold lange, also mit, desto besser man, wenn man ein ganz starkes Mikroskop hätte, würde es dazu führen, dass man bis zu den Atomen, zu den kleinsten Partikeln des Golds kommen würde und diese wären nicht mehr goldfarben. Die hätten nicht mehr die Eigenschaften des Goldes, die wir sehen, wenn wir das Gold betrachten. Was entscheidend ist, und das ist mir jetzt der wichtige Punkt, dass obwohl Locke klar sagt, dass das andere eigentlich die reale Essenz ist und das reale Wesen und das andere nur das nominelle Wesen ist, dass er sich als Philosoph für das nominelle Wesen entscheidet. Dass er sozusagen sich für die Gewissheiten der Sinne entscheidet, in seiner Erkenntnistheorie, die empirische Erkenntnistheorie, und nicht für die mikroskopische. If by the help of such microscopical eyes, also wenn so ein Mensch wirklich so sehen würde, wie mit dem Mikroskop sieht, a man could penetrate farther than ordinary in the secret composition and relative texture of bodies, he would not make any great advantage by the change, if such an acute sight would not serve to conduct him to the mass at an exchange. If eyes so framed could not view at once the hand and the characters of the hour plate, also einer Uhr, die Stundenplatte einer Uhr, and thereby by the distance see what o'clock it was, the owner could not be much benefited by that acuteness, which, was it discovered the secret contrivance of the parts of the machine, made him lose its use. Das heißt, er argumentiert einfach, das Mikroskop hilft, das reale Wesen der Dinge zu erkennen, aber im Grunde genommen ist es ein nutzloses Wissen. Das ist ein Wissen, auf das man sich nicht berufen kann, weil wenn, dann sozusagen hätten wir Augen, die Mikroskope wären, würden wir nicht einmal den Marktplatz mehr finden. Also weil sozusagen unser Orientierungswissen würde fehlgehen, unser Gebrauch, unser Leben würde sozusagen nicht mehr funktionieren. Und das sozusagen das letzte Zitat, the infinite wise contriver of us, also Gott, had fitted our senses, faculties and organs to the conveniences of life and the business we have to do here. We are able by our senses to know and distinguish things and to examine them so far as to apply them to our uses and several ways to accommodate the exigencies of this life. But where our senses altered, made much quicker and acuter, the appearance and outward scheme of things would have quite another face to us, and I'm apt to think would be inconsistent with our being, or at least well-being in this part of the universe which we inhabit. Der Punkt für mich ist einfach, die Tatsache, dass er als empirischer Erkenntnistheoretiker, der sozusagen darauf beharrt, dass es keine angeborenen Ideen gibt, dass jede Idee, die wir im Kopf und im Geiste haben, letztlich aus der empirischen Erfahrung kommt, dass diese aber seiner Meinung nach immer nur von so normalen Sinneswahrnehmung entstammen sollte, während sozusagen die Mikroskope, die ja auch eine Empirie liefern, dafür nicht die geeignete Grundlage bietet. Also er sozusagen entscheidet sich damit gegen ein bestimmtes instrumentelles Verständnis von Erkenntnis, und für eine ganz bestimmte Art von Empirie. Was man schon sehen kann, also schon Locke im 1690 bei der Erstauflage dieses Buches schon eine Unterscheidung gemacht hat und schon eine Wahl getroffen hat zwischen diesen beiden Bereichen, die später dann von Husserl mit Lebenswelt bezeichnet wurden und von Nietzsche auch unter Unterscheidung zwischen dem Nutzen fürs Leben eines Erkenntnis diese Vorstellung, dass die Philosophie letztlich etwas verteidigen muss gegen die Naturwissenschaften, was lebensweltlich begründet ist und eine lebensweltliche Grundlage hat. Sie können auch noch denken natürlich an dieses Problem, wie die Naturwissenschaften sich gegen die Sinneswahrnehmung richtet. Können Sie das auch alles noch bei Ernst Cassirer natürlich nachlesen, das ist ein wichtiger Punkt, dass die modernen Naturwissenschaften sich gegen die durch anthropologische Eigenschaften der Sinnesorgane behinderte Wahrnehmung des menschlichen Leibes richtet und es schafft, eben diese zu überwinden und das als einen großen Erfolg der Naturwissenschaft feiert, oder Gaston Bachelard, der die wissenschaftliche Erfahrung dadurch definiert hat, dass sie der gewöhnlichen Erfahrung widerspricht. Also all diese Vorstellungen sind hier schon enthalten, aber das Entscheidende ist jetzt gegenüber Bachelard und Cassirer, die das positiv sehen, sind sozusagen diese Autoren und vor allem die Autoren, die sich auf ihre eigene Methode beziehen, wird das die andere Seite stark gemacht. Und das ist sozusagen ein Punkt, den ich versuche zu argumentieren, dass es erstens notwendig ist, aber zweitens auch, warum das passiert und drittens, auf welche unterschiedlichen Weisen verschiedene Philosophen diese Art von Verteidigung der Sinneswelten getan haben. Und das ist sozusagen und zwar sehr unterschiedliche Interpretationen dieser Art von Gewissheit. Man kann das auch bei der Phänomenologie natürlich sehen, die sich auch auf Gewissheiten, auf die Phänomene versucht zu beziehen, und aber gleichzeitig natürlich nicht auf eine Alltagswahrnehmung im unkritischen Sinne darauf bezieht, sondern die Phänomenologie versucht ja auch eine eigene Art von Begrifflichkeit zu entwickeln, die Phänomene zu beschreiben, die nicht identisch ist mit der Sprache des Alltags. Und genauso könnte man es bei der analytischen Philosophie, wenn sie sich auf die Alltagssprache bezieht und dies noch analysiert mit einer um die logische Syntax oder auch wenn sie sich auf Sprachspiele bezieht, dass diese auch eine Form von Gewissheit haben, die man eben in Argumenten verwenden kann, die im Seminarraum auch verwendbar sind. Also einfach dieses eine Kriterium, man kann Gewissheiten in den Argumenten einbauen und sich auf etwas beziehen, das zugänglich ist den Diskussionspartnern, ohne zusätzliche Instrumente. Wie weit habe ich noch Zeit?
Du bist auf 22, 23 Minuten. Also
gut.
Gegen das Ende zu.
Ja, ich werde es. Ja, vielleicht zum Abschluss. Wenn man es jetzt in Zusammenarbeit von Philosophen und Nichtphilosophen in interdisziplinären Zusammenhängen zum Beispiel sich damit beschäftigt, und ich komme aus einer interdisziplinären Fakultät, das heißt, ich bin am Institut, wo ich der einzige Philosoph bin und arbeite mit verschiedenen Historikern, Soziologen, Physikern, Biologen zusammen. Also das ist eine ziemliche Mischung. Ist eben dieser eine wichtige Punkt, dass man dieser Bezug auf etwas, das einem gewiss ist und sich daran zu orientieren, nicht unkritisch daran zu orientieren. Viele Philosophen versuchen, diese Gewissheiten ja zu kritisieren und sich an ihnen weiterzuarbeiten. Etwas ist, was vielen anderen Wissenschaften fremd ist, beziehungsweise was sie explizit ablehnen, weil sie in ihrer Geschichte sich gegen dieses Modell entschieden haben. Also ein Wendepunkt war sicher Francis Bacon, der erste war, der methodologisch dagegen angekämpft hat mit seiner Idolenlehre, also wo er sozusagen alle Gewissheiten letztlich als Idolen bezeichnet hat und versucht hat, eine Empirie zu entwickeln, die nur auf Sammeln von Fakten beruht, ohne dass jemand Interpretationen verwendet. Aber vor allem sind das alle diese Wissenschaften, in denen es wichtig ist, zwischen Fakten und Interpretation zu trennen. Weil das Besondere an der Orientierung an der Gewissheit ist ja, dass man sich dann an Aussagen orientiert in der Argumentation, die schon von Subjekten, von einzelnen Personen als überzeugend betrachtet wurden, das heißt schon interpretiert wurden. Und methodisch heißt das zum Beispiel, ich meine, die aristotelische Methode, mit damit umzugehen, war ja die Sammlung von glaubwürdigen Meinungen, den Endoxa. Das heißt, diese Sammlung von Meinungen, diese zum Ausgangspunkt der Untersuchungen zu machen, das kann man am Beginn von allen seinen Schriften sehen, damit der Physik oder in der Politik, wo sozusagen davon ausgeht, wie reden die Leute, was heißt dieser Begriff, das wird gesammelt, das wurde auch methodisch auch gemacht in seiner Schule, und davon ausgehend wird dann versucht, anhand dieses Materials zur Wahrheit zu finden. Während es andere Naturwissenschaften gibt oder auch Sozialwissenschaften, die vor allem durch Messungen sich auszeichnen, das, was Peter Galison und Lorraine Doss testen, als die mechanische Objektivität bezeichnet haben in ihren Studien, das heißt eine Objektivität, die auf instrumentellen Messungen zum Beispiel aufbaut, die versuchen gerade, das Subjekt auszuschalten. Denen geht es darum, sozusagen eine Objektivität herzustellen von Fakten, indem sie zu Beginn der Messung sagen, okay, es wird jetzt gemessen, aber die Interpretation kommt erst später. Und das ist sozusagen etwas, wo sozusagen methodisch von ihnen ausgeschlossen wird, dass man sich überhaupt mit den glaubwürdigen Meinungen von den Menschen beschäftigt und sich sozusagen vorstellen hat, dass da eine Wahrheit drin sein könnte, mit der man weiterarbeiten könnte. Und deswegen kann es da immer sehr große Konflikte geben, weil die Frage ist, soll man diese glaubwürdigen Meinungen einfach ignorieren, wie es viele Wissenschaften methodisch sagen, also Sozialwissenschaften gibt es sozusagen Methodenbücher, wo das klar gesagt wird, man soll eher, das ist Illusion, sozusagen die Alltagswahrnehmung und die Alltagsvorstellungen, das führt nur in die Irre, die sollte man beiseite stellen, man muss versuchen, eine Form von Befragung, von Messungen zu machen, wo man versucht, eher Fakten zu produzieren, die dann, auf denen man dann aufbauend was Neues produzieren kann. Während in der Philosophie, und das versuche ich eben auch in meinem Buch ausführlich an verschiedenen Schulen zu zeigen, immer wieder die Strategie besteht, Erkenntnisstrategie besteht, von einer bestimmten Art von Gewissheit auszugehen und anhand dieser diese weiterzuentwickeln, mit der Hoffnung, dass man dann zu einer wahren Aussage am Ende kommt. Wobei diese Art, was für eine Art diese Gewissheit ist, das ist umstritten in den Schulen. Da gibt es dann sehr große Unterschiede. Es kann sozusagen, ob es jetzt die Phänomene sind, ob es innere Ideen sind, ob es sozusagen, ob man Vorstellungen hat, dass diese inneren Gewissheiten angeboren sind oder entstanden sind durch Erfahrung in der Lebenswelt. Das sind sozusagen die Unterschiede, die in der Interpretation dieser Praxis entstehen. Aber ich werde schon abgewunken, deswegen schließe ich hier mit dem, ja, das kann man glaube ich so lassen. Danke. Danke.
Wir haben alle die Erfahrungen, die wir brauchen, um diese Wahrheitsansprüche zu diskutieren.
Ich habe noch mal eine Nachfrage. Also mir ist noch nicht ganz klar geworden, wo Sie den Konflikt zwischen der philosophischen und der wissenschaftlichen Methode sehen. Weil man könnte ja einfach sagen, Philosophie hat unter anderem die Aufgabe, sozusagen genau vorwissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisweisen zu reflektieren. Das macht man natürlich nicht mit dem Mikroskop oder dem Gehirnscanner oder sowas, sondern guckt sich zum Beispiel an, was es bedeutet, Mikroskope einzusetzen. Und da würde sich ja zum Beispiel zeigen, dass da sehr wohl die sinnliche Wahrnehmung eine große Rolle spielt. Ist ja nicht sozusagen, ist ja nicht ein Verfahren, wo die dann keine Rolle mehr spielt. Aber es ist sozusagen eine ganz andere Stufe, die da sozusagen zum Gegenstand gemacht wird, nämlich nicht mehr sozusagen Erkenntnisse erster Ordnung, sondern das die Erkenntnis selbst und so weiter. Und dann gibt es eigentlich keinen Konflikt, würde ich denken.
Ja, aber das ist sozusagen schon eine Form des Versuchs der Lösung dieses Konflikts. Weil der ursprüngliche Konflikt bestand ja durchaus darin, dass die Philosophie sich auch in Naturphilosophie für Naturerkenntnis zum Beispiel interessiert hat, mit ihren Methoden. Und das waren die Methoden von Meinung, von glaubwürdigen Meinungen. Also aristotelische Wissenschaft bestand darin, dass über bestimmte Lebewesen, über Tiere, über natürliche Phänomene glaubwürdige Meinungen gesammelt wurden, systematisiert wurden und daraus versucht wurde, eine Theorie zu entwickeln. Und die Philosophie hat sich sozusagen von diesem Bereich schon zurückgezogen, weil sie sozusagen the loser in this situation wurde. Weil sozusagen da eine andere Erkenntnismethode erfolgreicher sich durchgesetzt hat. Und damit ist es dann sehr leicht und durchaus erfolgreich auch in diese Metareflexionsebene gegangen, sozusagen das Verhältnis zwischen Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen zum Beispiel zu reflektieren. Aber es ist trotzdem eine, wie soll man sagen, die aus Sicht von Wissenschaftsmethoden ist das sozusagen dann nur noch eine Art von Auseinandersetzung mit den Vorurteilen der Welt, die dann der Philosophie übrig bleibt, also aus der Perspektive von Nichtphilosophen. Sozusagen dann wird die Philosophie, weil das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, die Entscheidung, ist das, was uns gewiss ist, sind das Vorurteile, die sozusagen einfach nur, ja, die man eben hat, die man sozusagen verändern soll und die aber letztlich immer nur eben ungenau bleiben und immer nur einen minderen Status haben, oder ist in diesen Überzeugungen doch auch ein Kern Wahrheit enthalten? Also ist da noch etwas drin, der nicht sozusagen von außen, von anderen Wissenschaften sozusagen nur kommt? Also kann die Philosophie eigenständige Wahrheiten finden und produzieren und sie dann auch unter Umständen, wenn sie in Konflikt gerät mit Aussagen der Wissenschaften, ja, sie verteidigen. Also es ist also dieses Ebenenargument funktioniert, wenn man sagt, man arbeitet völlig getrennt, aber in dem Moment, wo man zusammenarbeitet und zu einem gemeinsamen Thema arbeitet, wird es zu einem Problem.
Das kann aber das ist vielleicht gerade der Fehler, dass man sozusagen, man kann eben nicht sozusagen gleichberechtigt auf einer Ebene als Philosophen, als Wissenschaftler irgendwie arbeiten. Das würde sozusagen das Wesen der Philosophie eigentlich verkennen, würde ich denken.
Was heißt gleiche Ebene?
Welche Ebene? Naja, ich meine, als Philosoph kann ich nicht über Atomphysik sinnvoll reden. Also das kann ich machen, wenn ich auch noch Physiker bin.
Das ist nicht nah.
Ja, aber was ich machen kann, ist so zum Beispiel überlegen, was der Status naturwissenschaftlicher Erkenntnis ist. Mhm. Das ist dann eben keine naturwissenschaftliche Frage mehr. Dann gibt es aber auch keinen Konflikt mehr. Vielleicht unter den Personen selbst, aber nicht sozusagen wissenschaftstheoretisch gesehen.
Gut, ein anderes Beispiel, wenn man redet damit als Philosophen nicht einfach über Physik, sondern auch über Risiko zum Beispiel. Es gibt in der Risikodiskussion gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen sozialwissenschaftlichen Risikodebatten, die sozusagen sehr statistisch vorgehen, und ethischen Varianten des Risikodiskurses. Also wo sozusagen ein sehr starke, wo die eine Seite von anderen zum Beispiel als irrational bezeichnet wird. Also wo sozusagen, wenn man ethisch argumentiert, dann kommt ein mathematisches Modell, das sagt, das ist ja risikomäßig, das ist ja vergleichbar mit dieser anderen Risikosituation. Die Leute fahren Autos, deswegen kann man auch Atomkraftwerke bauen. Also sozusagen, das, wo sozusagen diese versucht wird, eine objektive Ebene zu finden und wo dann eine auf Gewissheiten aufbauende Argumentation, ethische Argumentation ist sehr stark immer auf Gewissheiten bezogene Argumentation, als letztlich irrational und zwar sozusagen zwar einflussreich und deswegen berücksichtigbar, aber im Grunde genommen nicht als ernstzunehmend eingestuft wird.
Inwieweit ist eigentlich die ganze Fragestellung davon abhängig, was für einen Kategoriebegriff verwendet wird? Das heißt, also zum Beispiel die Fragestellung der Fakten. Fakten sind immer abhängig von den Umständen. Mhm. Aber wir können nicht alle Umstände wissen, beziehungsweise wir können auch nicht alle Umstände variieren. Das heißt, wir können nicht irgendwo im Andromeda-Nebel bestimmte Sachen machen und direkt beobachten dort. Und wir können auch nicht ohne menschlichen Beobachter Sachen beobachten. Das heißt, wir sind eigentlich immer davon abhängig, dass eine Metaphysik in Fakten eingebaut ist. Inwieweit wird das dann in beiden Lagern auseinanderdividiert?
Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort für alle, sozusagen, weil da gibt es dann Schulenunterschiede. Aber welche Art von Erfahrung, das ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil die Erfahrung, auf die sich Philosophen zum Beispiel am ehesten beziehen und wo man es auch historisch zeigen kann, dass das ihre Formulierung von Erfahrung ist, ist normale Lauf der Dinge zu untersuchen. Nicht Untersuchung Einzelfälle so stark zu untersuchen. Das heißt, das, was man in Naturwissenschaften sehr schon mit der Falsifizierung verbindet, dass man eine Hypothese entwickelt und dann ein Experiment macht oder eine Wahrnehmung zum Testfall macht für diese Hypothese, ist im philosophischen Methode deswegen schon ausgeschlossen, weil da sozusagen davon ausgegangen wird, es gibt immer Abweichungen, die sind normal, aber die muss man nicht berücksichtigen. Es geht um dieses Mittelfeld, das ist sozusagen das aristotelische Erfahrungsmodell, das davon ausgeht, dass es eine Erfahrung gibt, die und das ist ein wichtiger Punkt für diese Erfahrung, weil diese Art von Erfahrung ist die einzige Erfahrung, die wir sozusagen wirklich teilen können. Sozusagen ist eine Erfahrung, die davon ausgehen kann, dass wenn ich argumentiere und mich auf meine Erfahrung beziehe, ich beziehe mich nicht auf meine individuelle Erfahrung als Einzelne, sondern auf eine Erfahrung, die wir alle teilen können. Und zwar nicht, weil wir Spezialisten sind, sondern weil wir alle einen ähnlichen Erfahrungshintergrund haben. Damit sind schon bestimmte Erfahrungsarten ausgeschlossen in dieser Art von Erfahrung. Und das sind auch sehr viele Erfahrungen, die zum Beispiel gemacht werden in experimentellen Situationen, die nur Fachleute machen können. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Experiment gemacht oder ich habe einen Andromeda-Nebel irgendwas beobachtet mit meinem Mikroskop, mit einem Teleskop, ist es sozusagen etwas, wo dann jemand sagen würde, okay, das kann ich nicht überprüfen, das ist jetzt nicht relevant für unsere Diskussion. Weil sozusagen, was die einzigen relevanten Argumente sind, Argumente, die wir alle überprüfen können. Und wir haben nicht alle Teleskope, mit denen wir das anschauen, und wenn wir es sehen würden, würden wir das vielleicht gar nicht verstehen, was man sieht, weil sozusagen auch der Fachwissen dazugehört. Das heißt, diese Art von Erfahrung, die von allen geteilt werden kann, ist sozusagen eine Grundvoraussetzung für diese Art von Argumentation, die Philosophen verwenden. Also man kann nur mit dieser Art, sozusagen solange diese Art von Erfahrung berechtigt und legitimiert ist, nur so lange kann man davon ausgehen, dass man in Seminarräumen zusammen philosophisch forschen kann. In dem Moment, wo man sozusagen sagt, diese Art von Erfahrung ist nicht relevant, diese Art von Erfahrung gibt es nicht, aus verschiedenen Gründen, da müsste man sagen, sollte man die philosophischen Seminare auflösen, weil es kein Bezugsgrund gibt mehr, wieso Leute, die gemeinsam sich auf einem Ort versammeln, mit einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund kommen und den hier zusammen diskutieren können.
Bei Heidegger und Kassierer ist es ja misslungen.
Ja, das ist eine Frage, ob es nur Erfahrungshintergrund war.
Das misslingt ständig in der Philosophie. Aber
ich habe folgende Frage, bitte. Und zwar, ich kenne das Konzept von Wissenschaft, das Sie vorgestellt haben, sehr gut. Unter anderem auch aus den Lektüren von Pierre Bourdieu zum Beispiel, der sagt, die Alltagserfahrung der Gesellschaft ist eine Illusion, nicht? Das ist ein Scheinwissen. Aber auch aus der persönlichen Auseinandersetzung mit Wissenschaftlern, die eigentlich sofort abwinken, nicht, wenn man versucht, ein Erkenntnismodell, das rational argumentierbar ist, aus der eigenen Erfahrung heraus zu entwickeln. Ja. Sagen Sie sofort nicht, und das ist ein Knackpunkt. Nicht? Und jetzt gibt es aber eine Richtung in der Philosophie, die wirklich die Wissenschaft ganz ins Zentrum stellt, und das ist die analytische Philosophie. Und diese Philosophierichtung hat aber zugleich auch das Projekt, die Wissenschaft mit dem Common Sense zu verbinden und strebt eine Form von Wahrheit an, von Knowledge, von Wissen, als True Belief, ja, also da gibt es dann eine Person, die dieses Wissen hat, ja, also wiederum eine Überzeugung, eine Gewissheit, und da möchte ich Sie fragen, wie sehen Sie das Projekt der analytischen Philosophie? Glauben Sie, dass das aufgeht?
Also ich bin kein analytischer Philosoph, deswegen habe ich dieses Vertrauen nicht so auf die klassische analytische Philosophie bezogen, aber jetzt von dem Erfahrungsprojekt her ist für mich der Linguistic Turn, der damals gemacht wurde, Teil dieser Form, von, dass man wieder auf diese Art von Erfahrung zurückgreifen kann. Weil sie geht ja, die Grundprämisse der analytischen Philosophie ist ja in der klassischen Version, wir sind alle sprachbegabte Wesen, wir alle sprechen, und deswegen können wir uns auf Sprache beziehen, und das ist sozusagen eine Grundlage, wo eine gemeinsame auch Erfahrung drin ist. Also wir können sozusagen Sprache, indem wir uns auf nicht auf die Dinge beziehen, sondern auf die wie darüber gesprochen wird und wie auf die logischen Regeln der Argumente, haben wir eine Ebene, auf der wir sozusagen als Philosophen wieder eine eigene Basis haben, unabhängig von den Wissenschaften. Also es ist durchaus jetzt nicht eine Verwissenschaftlichung der Philosophie, sondern durchaus ein Versuch, meiner Meinung nach ein eigenständiges Feld beibehalten zu können für die Philosophie. Und es ist deswegen kein Zufall, dass die analytische Philosophie ja der Teil der Philosophie eigentlich in der zeitgenössischen Welt ist, die sich am meisten professionalisiert hat und am stärksten auch gegen andere Disziplinen praktisch abgegrenzt hat. Also das ist ja in Amerika ein sehr vehementes Phänomen, also das auch schon zu Krisenerscheinungen geführt hat.
Ich bin mir nicht ganz klar, wo man da eine brauchbare Grenze einziehen soll zwischen diesem gemeinsamen dieser Wissensvoraussetzung und dem, was halt, also ich meine, im Hinblick auf dieses Lochbeispiel, wir sind Brillenträger. Und lässt sich vorstellen, dass Leute, die keine Brille brauchen, einfach eine andere Erfahrungswelt haben und damit unter Umständen halt auch rausfallen aus dieser Gemeinschaft. Und um das zu toppen, also ich weiß nicht, das aktuell solche Konzepte wie ein Nash-Gleichgewicht, die zeigen sehr schön, dass im Prinzip sowas wie eine, was nicht, Übereinkunft unter Anführungszeichen auch stabil sein kann, wenn in Wirklichkeit kaum jemand übereinkommt. Also wenn in Wirklichkeit kaum jemand derselben Meinung ist. Und so ein Kongress wie dieser hier, würde ich auch sagen, ist ein recht schönes empirisches Beispiel dafür, dass eigentlich sehr viele unterschiedliche und vielleicht sogar inkompatible Herangehensweisen.
Ja. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, also das normale Alltagsverständnis ist ein Alltagsverständnis, wo man der Meinung ist, man hat eh alle ungefähr dieselben Wahrnehmungen und ähnliche Erfahrungen, aber wenn man genauer schaut, sind das eben teilweise nur vermutete, also nicht reale Übereinstimmungen. Und da war es sozusagen, das ist ja der Punkt, wo die Philosophie angesetzt hat mit ihren Methoden, indem sie sozusagen sich darauf beharrt hat, wir müssen wirklich klären, haben wir wirklich gemeinsame Grundlagen. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt der sokratischen Gespräche bei Platon. Sozusagen am Anfang sind alle, man hat das Gefühl, man weiß, was Tugend ist, man weiß, was Mut ist, man weiß, was Tapferkeit ist und Gerechtigkeit. Und desto länger man untersucht, kommt man drauf, wie viele Meinungsverschiedenheiten es eigentlich gibt. Und das gehört sozusagen dazu, dass das gerade Philosophie einen sehr hohen Anspruch hat an den Konsens, der höher ist als die Alltagsvorstellung von Konsens. Deswegen ist der wichtige Punkt, Philosophie verteidigt jetzt nicht den Common Sense als solchen, sondern verteidigt ihn nur als Ausgangspunkt für ihre Argumentationen, sozusagen, dass man von da aus ausgehend zu einer Wahrheit kommen kann, aber nicht, dass der an sich schon wahr ist. Und das heißt, diese Form von Untersuchung ist deswegen eine gar nicht so offene Untersuchung. Also es ist kein Zufall, dass auch Platon schon als bei Meinungsverschiedenheiten genannt wurde zwischen Kassierer und Heidegger. Es wird immer wieder bei Platon thematisiert, dass die Gespräche ja scheitern. Und zwar radikal scheitern, weil dann immer so angedeutet wird, dass der Gesprächspartner, der dann wütend abzieht, später dann einer der Ankläger von Sokrates ist, also sozusagen den vor Gericht gebracht hat, umgebracht. Also diese Vorstellung, dass da sehr viele Konsense nicht erreicht werden können, ist von Beginn an präsent, aber es wird meistens eben dann so gelöst, dass man sagt, okay, das waren eben, also bei Platon sind das eben die unvernünftigen Seelen, die von ihren Leidenschaften irgendwie so kontrolliert werden, dass ihre Vernunft nicht siegt. Und sonst gibt es im Alltag gibt es immer die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Philosophen. Also man kann ja sehr gut irgendwie dann persönlich werden, nachdem man so eine Zeit lang versucht hat zu argumentieren. Und dann kann man sagen, okay, jetzt muss man entscheiden. Entweder ich warte weiterhin auf die Zustimmung meines Gesprächspartners oder ich entscheide mich, der ist nicht relevant für meine und ich gehe zum nächsten. Das heißt, das ist ein sozial gesehen ist es jetzt nicht ein sehr konsensuelles Verfahren, aber es ist ein Verfahren, das sich auf die Gemeinschaft bezieht und das als Ideal hat, dass man es versuchen müsste. Aber es heißt nicht, dass es wirklich gelingt, aber es ist eine Form von, das Wichtige, was mir wichtig ist an diesem Erkenntnismodellbegriff, ist, dass es einem klar wird, dass es strategische Normen gibt, was muss man tun, um zum Ergebnis zu kommen und dass es da Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Modellen und dass, wenn man sich zusammensetzt mit anderen Disziplinen, dass man da kommt eben drauf, eben dass dann einer sagt, das ist sozusagen, das werden wir so sicher nicht tun, weil das widerspricht unserer ganzen methodischen Vorgehensweise. Also es ist kein Zufall, dass Bourdieu mit seiner Theorie der Alltagsvorstellungen ja auch ein sehr radikaler Kritiker der Philosophie ist in seinen Büchern. Also wenn er wütend wird, dann kommt ein Philosoph dran in seinen Schriften.
Wie gehst du um mit der Differenz von Kulturen, die sich ja zunächst bei Aristoteles und so nicht so stellt, aber wenn Habermas mit seinem Konsensmodell zum Beispiel gewisse Kulturen und im Grunde ja nicht so wenige total ausschließt, dass die da nicht dazukommen können?
Also das von dem, also wenn ich jetzt nicht als Art Person rede, sondern versuche das Erkenntnismodell, wie das bezogen auf Kulturen funktioniert, würde ich sagen, der Anspruch ist, dass letztlich trotz der Differenz der Kulturen eine gemeinsame Basis da ist, was nicht heißt, dass in allen Bereichen Gemeinsamkeit besteht, aber dass man auch über die Gemeinsamkeiten eine gewisse Konsensfähigkeit herstellen kann. Also dass man verstehen kann, warum jemand andere Meinung ist oder andere kulturelle Normen hat, warum sie sinnvoll sein können und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir unmittelbar immer der Meinung sind, dass alle Menschen so wie man selbst ist, auch nicht nur auch in der eigenen Kultur. Also auch man kann ja akzeptieren, auch in der Philosophie, dass es verschiedene Schulen gibt. Also das gibt es seit langem und auch wenn es da sehr viele Animositäten immer gibt, kann man trotzdem da eine gewisse Toleranz entwickeln, indem man sagt, okay, es ist ein Projekt, das ich nicht teile, aber das ich für sinnvoll halte in einer gewissen Ebene und das gut begründet ist. Und genauso ist es bei Kulturen, dass man diese Differenz durchaus auch aufnehmen kann bis zu einem gewissen Grad. Aber es ist nicht im Sinne von relativistischen Argumenten, das wäre sozusagen nicht inkorporierbar.
Aber so wie Habermas würdest du nie ausschließen dann gewisse?
De facto, also das muss man unterscheiden, theoretisch würde ich sagen, nein. De facto, das ist eben das Problem, eben, um diese Methode irgendwie beizubehalten, ich würde sozusagen nie auf Kulturen ausbeziehen, aber sozusagen das Problem dieser... Wenn man auf Konsens aus ist, auf Zustimmung des Gesprächspartners und dieser Gesprächspartner sozusagen potenziell alle Menschen umfassen soll, gibt es das Problem, dass man den anderen, dem Gesprächspartner, sozusagen ein Veto, methodisches Veto einräumt. Sozusagen, wenn der sagt, das glaube ich nicht, dann muss sozusagen zumindest eine Zeit lang diese Untersuchung gestoppt werden und muss man sozusagen überlegen, wie kann man den überzeugen. Nur in der Praxis muss man an gewissem Punkt eben entscheiden, wie lang will man diese Pause machen und da soll man sein ganzes Unternehmen aufgeben und da sagt man, okay, den jetzt mal beiseite und jetzt gehen wir mir mal mit sozusagen diejenigen, die sozusagen zugestimmt haben, versuchen wir das mal weiter zu untersuchen. Und sowas kann sich natürlich auch international in kulturellen Kontexten entwickeln. Also in der Praxis ist dieses Problem durchaus relevant und ich glaube, daher kommt auch von Habermas dass er dann zum Ausschluss neigt, weil, also dass es doch einen Zusammenhang zwischen Ausschluss und diesem universalistischen Anspruch gibt letztlich. Und das ist ein unangenehmer Zusammenhang.
Bei einem unangenehmen Zusammenhang wollen wir nicht gerne enden, aber der angenehme Zusatz ist, dass jetzt die Mittagspause beginnt.